Hallo und herzlich willkommen zu Schwanzwedeln, dem Podcast für Hundefreunde.
Heute geht es um die besondere Verbindung zwischen Mensch und Hund. Eine Beziehung, die weit über Kommandos und Leckerlis hinausgeht, wie wir alle wissen. Mein Gast ist Susanne Allgeier. Sie ist erfahrene Hundetrainerin und Autorin eines Buches, nämlich Das Hundetraining zwischen den Zeilen. Susanne hat einen einzigartigen Ansatz entwickelt, der auf Achtsamkeit, Empathie und echtem Verständnis für die Bedürfnisse unserer Vierbeiner basiert. Ihr Credo, wer seinen Hund wirklich versteht, kann Verhaltensprobleme nachhaltig lösen. Und zwar ohne Druck, sondern einfach mit Vertrauen. Wie das funktioniert, warum Selbstwirksamkeit für Hunde so wichtig ist und wie Holztiermodelle helfen können, die Perspektive des Hundes besser zu verstehen, all das erfahrt ihr in dieser Folge. Also schnappt euch euren Hund, macht einen schönen Spaziergang und hört gut zu. Susanne, ich hab's erwähnt, du bist Hundetrainerin und hast gerade ein Buch herausgebracht. Ist es dein erstes Buch und wie kam es dazu, dass du das geschrieben hast?
Ja, hallo liebe Birte, schön, dass ich hier sein kann. Das war ja schon ganz schön viel. Nein, es ist nicht mein erstes Buch. Ich habe 2010 schon ein Buch geschrieben, das heißt Theaterspielen mit dem Hund. Da geht es darum, um kleine Theaterstücke, so Sketche mehr oder weniger mit dem Hund zu inszenieren. Und ja, dann habe ich eine ganze Zeit gebraucht, bis ich mich wieder zu einem Buch entschieden habe, das Hundetraining zwischen den Zeilen. Und eigentlich war ich motiviert, das Buch zu schreiben, weil im Hundetraining der Fokus immer sehr auf den Hunden liegt, aber der Mensch die viel größere Rolle spielt. Also für mich sind, wenn man davon ausgeht, dass beide 50% beteiligt sind, ist der Schwerpunkt noch ein bisschen mehr auf dem Menschen, denn er soll ja dem Hund noch beibringen, wie das geht. Und es gibt ganz, ganz unterschiedliche Menschentypen. Und deshalb habe ich gedacht, ich wende den Blick mal ein bisschen mehr hin zu dem Menschen. Also wie können wir in unserem Job als Hundetrainer, Hundetrainerinnen, denn den Menschen da viel mehr ins Boot holen und die ja, Herausforderungen oder Befindlichkeiten oder eben einfach diese Persönlichkeiten der Menschen zusätzlich zu den Persönlichkeiten der Hunde beachten. Das war so der Grund.
Ja, das erinnert mich an eine Aussage, die meine Hundetrainerin mal getätigt hat. Die sagte nämlich, du Birte, wir trainieren hier eigentlich vorrangig mit den Menschen und nicht mit den Hunden. Es geht ganz viel darum, welche Wehwehchen, Problemchen, Hintergründe bringen die Menschen mit denen ich hier arbeite. Und dann natürlich auch um den Hund. Aber ganz viel darum, was die Menschen hier für Voraussetzungen mitbringen.
Ja. Ja, total. Es ist einfach der Mensch, der dann auch eine Übung so gut verstanden haben muss, dass er es dem Hund zeigen kann. Denn ich bin ja vielleicht eine Stunde mit dabei, also bis zum nächsten Termin. Und die ganze restliche Zeit ist der Mensch mit dem Hund auf sich gestellt, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. Und dann muss der Mensch das sehr, sehr gut verstanden haben, wie er die Übung mit genau diesem Hund trainieren kann. Und da gilt es natürlich sehr viel, den Menschen mitzunehmen. Und auch wirklich die Persönlichkeit des Menschen. Ja, da gibt es einfach Menschen, die sind klarer, die sind strukturiert und dann gibt es andere, die sind unsicherer, die zweifeln ein bisschen mehr an sich und so, dass also diese unterschiedlichen Menschentypen gilt es ja auch mitzunehmen.
Ja, auf jeden Fall. Was würdest du denn sagen, für wen ist das Buch was? Also wer sollte sich dieses Buch kaufen? Und ja, vielleicht kannst du mal ganz kurz sagen, wie viel das kostet und wo man das kriegen kann.
Also man kriegt es überall, wo es Bücher gibt.
Es ist ganz normal erschienen, ja.
Es ist im Kynos Verlag erschienen und es ist über den Buchgroßhandel erhältlich. Das heißt, es gibt's überall. Man kann es in der Buchhandlung bestellen, wenn es nicht vorrätig ist. Und kostentut 22 Euro.
Wem würdest du es empfehlen?
Eigentlich allen. Ob mit oder ohne Hund. Inzwischen habe ich tatsächlich schon einige Rückmeldungen von Menschen, die gar keinen Hund haben, die das Buch entweder geschenkt bekommen haben. Also teilweise haben sie es auch bei mir gekauft. Und das finde ich interessant, weil die sagen, man profitiert davon einfach auch, wenn man gar keinen Hund hat, weil es viel um Selbstreflexion geht. Und eigentlich spreche ich in dem Buch auch gerne von Wesen, die, also das Wesen Hund, das uns umgibt, Aber eigentlich ist der Hund nur ein exemplarisches Wesen, das uns umgibt. Also es ist tatsächlich auch, dass man es auf Menschen übertragen kann. Aber da es ums Hundetraining geht, würde ich es Hundebesitzern empfehlen, die wirklich Lust haben, sich selbst zu reflektieren, die sich gemeinsam mit dem Hund weiterentwickeln wollen, die sehen, dass der Weg, ein Ziel zu erreichen, immer ein gemeinsamer Weg ist und das nicht ein Weg ist, den man alleine mit seinen eigenen Vorstellungen erreicht. Und an der Stelle ist es natürlich für Hundehalter und für Hundetrainer gleichermaßen, weil ich denke, es ist Zeit, umzudenken.
Das hast du schön gesagt. Eine Freundin von mir, der ich das Buch gezeigt habe, die meinte so, oh, das ist aber ein spirituelles Buch. Kannst du das bestätigen? Und ist es trotzdem auch was für handfeste Menschen?
Ja, ich glaube, es hat schon spirituelle Ansätze. Ich würde mich als spirituellen Mensch bezeichnen, der sehr gut auf dem Boden verwurzelt ist. Also ich habe zum einen das, dass ich sage, ich nehme die Menschen mit, auch in diesen spirituellen Bereich, auch dann mal in dieses, was spiegelt dir dein Hund an Verhalten? Kannst du Themen, die sich beim Hund ergeben, ganz generell in deinem Leben wiederfinden? Das ist so dieser spirituelle Bereich mit der Betrachtung von eigenen Bedürfnissen und was passiert denn zwischen dir und dem Hund. Und auf der anderen Seite habe ich aber auch einen guten Fundus an Trainingstechnik und ich nehme die Menschen genau damit, wo sie stehen. Manche wollen sich mehr an Trainingstechnik festhalten jetzt in Anführungszeichen, um ein bestimmtes Ziel mit dem Hund zu erreichen und sie wollen nicht so sehr zu sich selbst hinschauen. Und dann gehe ich diesen Weg auch erstmal mit. Und ich gucke, ob die Menschen irgendwann an den Punkt kommen, dass sie sagen, okay, jetzt gucke ich aber mehr und mehr zu mir hin. Und das hat aber ja auch was mit mir zu tun.
Ja, auf jeden Fall.
Manche gehen den Weg, dass sie sagen, sie wollen zu sich hinschauen und sie wollen mehr über sich erfahren. Und andere wollen das nicht. Wahrscheinlich führt das dann dazu, dass sich unsere Wege irgendwann trennen und ich vielleicht auch sage, der Hund sollte jetzt vielleicht in eine Gruppe gehen oder vielleicht haben sie Lust, sportlich sich mit dem Hund zu betätigen oder sowas. Ja, aber Menschen, die wirklich Lust haben, sich mehr über sich zu erfahren, das sind Hunde einfach wunderbare Lehrmeister.
Ja, das stimmt. Auf jeden Fall, so sehe ich das auch. Kannst du mal ganz klar so erklären, wie ist das Buch aufgebaut, wenn du das jetzt beschreiben solltest?
Es zeigt erstmal, wie kommst du denn dahin, das Verhalten deines Hundes erstmal nicht zu bewerten? Also wie gehst du mit einem Anfängergeist oder mit so einem leeren Geist an den Hund heran? Und wenn du jetzt ein Thema hast mit einem vielleicht etwas verhaltenskreativen Hund,
ja, sehr schön,
dann geht es darum, mal nicht davon auszugehen, ich weiß, was das Problem ist, sondern den Hund mehr und mehr zu beobachten, ohne das Verhalten zu bewerten. Also es ist so eine Aha-Übung, die ich an den Anfang stelle. Das Verhalten nicht zu bewerten, sondern eher hinzugehen, so, aha, der Hund macht dieses und aha, der Hund macht jenes. Um so eine Brücke zwischen die schnelle Bewertung und das Beobachten zu setzen. Und dann geht's hin, zu sich zu schauen, was macht das Verhalten mit dem Hund denn mit mir? Und dann geht's weiter, wie kommunizierst du denn mit deinem Hund? Also Kommunikation ist keine Einbahnstraße. Der Hund kommuniziert und der Mensch kommuniziert. Hunde verlassen sich sehr stark auf Körpersprache oder sie kommunizieren sehr stark über Körpersprache. Menschen kommunizieren sehr stark verbal. Und an der Stelle gibt's häufig so ein Mismatch. Also der Mensch hat vielleicht zu wenig Bewusstsein für das, was sein Körper signalisiert. Also was spricht der Körper? Und verlässt sich auf das Verbale. Das passt aber nicht immer zusammen. Und der Hund liest die Körpersprache ab. Und das ist so der Punkt, wo ich den Menschen mehr mitnehme, viel mehr Bewusstsein für die eigene Körpersprache zu bekommen, damit der Hund den Mensch besser versteht. Das ist die Richtung, in die wir gehen können. Der Hund wird sich nicht verändern, um unsere Sprache zu lernen, sondern das ist unsere Aufgabe. Und wenn das mit der Kommunikation auch besser funktioniert oder man mehr Bewusstsein dafür hat, also das auch reflektiert hat, dann geht's in den Perspektivenwechsel, dass man dann auch schaut, wie ist denn das Verhalten des Hundes? Wie kann ich das Verhalten des Hundes interpretieren? Und da auch so feste Vorstellungen loszulassen. Und für mich ist da immer dieses Bild mit der Sechs, wenn man eine Sechs auf ein Blatt malt, dieses Blatt auf den Boden legt und die eine Person stellt sich an das eine Ende des Blattes und die andere Person stellt sich an das andere Ende des Blattes, dann ist so die Frage, der eine sieht eine 6 und der andere sieht eine 9 und wer von den beiden hat denn recht?
Ja, ist richtig.
Ja, und das ist für mich immer so dieses, eine Herausforderung für uns ist, unser Recht haben wollen, loszulassen. Ja, dass wir es wissen oder dass wir es wissen müssten. Und deshalb ist für mich dieser Anfängergeist so wichtig, um in das zu gehen, dass man die Perspektive wechseln kann auf unterschiedlichen Ebenen, also auf einer gedanklichen Ebene, auf einer körperlichen Ebene und auch auf einer seelischen Ebene oder einer emotionalen Ebene.
Mhm. Ja, verstehe ich. Also ich habe das Buch jetzt angefangen zu lesen. Ich habe es tatsächlich nicht komplett durchgelesen. Ja. Aber ich finde, es ist ein Buch, was man durchaus auch mehrfach lesen kann und muss, also die Kapitel, die einzelnen Kapitel, um vielleicht auch, nachdem man sich wieder mit seinem Hund befasst hat, nochmal drüber zu lesen, habe ich das jetzt wirklich alles so richtig umgesetzt und richtig verstanden, was Susanne da geschrieben hat. Es ist ein wirklich sehr schönes Buch, was man immer wieder in die Hand nehmen kann, finde ich. Und was mir besonders gut gefallen hat, ich weiß nicht, ob das eine Idee des Verlages war oder deine Idee, es gibt diese grünen Kreise, die immer noch so in 2 oder 3 Sätzen zusammenfassen, was in einem Kapitel oder auf einer Seite steht. Mhm. Und das hat mir sehr gut gefallen, um auch mich selbst nochmal daran zu erinnern, was ich da gerade überhaupt gelesen und versucht habe zu verinnerlichen. Das ist sehr schön, habt ihr ganz toll gemacht, finde ich.
Ja, die grünen Punkte war eine Idee des Verlages. Ich finde die auch total gut und ich habe die Sätze rausgesucht, die dann da drin stehen.
Gut, also eine Gemeinschaftsarbeit. Sehr gut.
Aber ich finde auch ein dickes Lob an den Verlag. Ich finde, das Layout des Buches haben sie wirklich richtig toll gemacht.
Ja, richtig, genau. Es ist ein sehr vielschichtiges und wie gesagt, ein Buch, was man öfters lesen kann und sollte wahrscheinlich auch in vielen Teilen. Aber es ist schön übersichtlich gestaltet. Das gefällt mir wirklich sehr gut daran. Ja. Ich gebe dir nochmal 2 Halbsätze, die ich mit dem Buch verbinde, was ich bisher gelesen habe und die du bitte nochmal erklären sollst. Das eine ist die Selbstwirksamkeit des Hundes. Sag mal, was verstehst du darunter und warum ist dir das wichtig?
Es ist das, glaube ich, am wenigsten beachtete emotionale Grundbedürfnis von Hunden und von Menschen, vielleicht von allen Tieren oder vielleicht Säugetieren. Es ist, dass das eigene Verhalten zum Erfolg führt. Und das ist extrem wichtig, vor allen Dingen bei unsicheren Hunden. Ich habe bei Hunden, die auch ein Thema mit Aggression haben, extrem gute Erfahrungen damit gemacht. Wenn ich anfange, erstens mal zu schauen, was sind denn Stärken des Hundes? Und dann diese Stärke. Und darin fühlt sich der Hund natürlich total wohl. Also wenn man das jetzt mit anderen Worten beschreibt, würde man sagen, der Hund ist sehr stolz auf das, was er tut. Und er bekommt viel mehr mit, wer ist er denn? Ja, und was ist er denn? Und diesen Stolz, was schlussendlich auch die Selbstwirksamkeit ausmacht, führt dazu, dass der Hund Skills in sich entwickelt oder Resilienz, um an anderen Stellen wirklich Situationen sehr viel besser meistern zu können, die für ihn herausfordernd sind. Ja, ist das jetzt verständlich gewesen?
Ja, ich glaube, ich habe es verstanden. Aber natürlich muss man da auch noch mal drüber nachdenken. Nee, das verstehe ich schon. Okay, 2. Halbsatz, sage ich jetzt mal so, oder Satzteil, die Arbeit mit Holztieren. Ich habe es schon mal in der Einleitung erwähnt. Das ist ja auch ein Bestandteil, den du in diesem Buch erklärst. Was ist damit gemeint?
Ich liebe diese Arbeit schlicht und ergreifend. Ich habe sie selbst gelernt in der Ausbildung in Kinderpsychodrama. war fasziniert von dieser Methode und habe gedacht, das muss ich irgendwie modifizieren, dass es auf das Hundetraining passt. Und es ist zum einen, dass man Themen externalisiert und den Kunden die Möglichkeit gibt, aus einer ganz anderen Perspektive ein Thema zu betrachten und dass von außen betrachtet wird, sind sie nicht direkt betroffen und sie können das auf eine ganz, ich sage jetzt mal, einfache und auch leichte Art und Weise sehen, als wenn wir über sie und über dieses Thema sprechen oder über den Hund und dieses Thema. Und für mich ist es ganz häufig so, dass ich dadurch einen viel besseren Eindruck kriege, was das Verhalten des Hundes mit dem Menschen macht. Also wie groß der Stresspunkt ist, wie groß das Leid ist. Ich hatte eine Kundin, das habe ich auch im Buch beschrieben, die hatte gesagt, dass sie damit überhaupt nicht klarkommt und sie fühlt sich völlig hilflos, dass der Hund immer wieder aufs Sofa springt und sie fühlt sich da bedrängt. Und dann, also entstehen in mir natürlich Bilder und auch Gedanken. Und dann denke ich, ja, dann kann man den Hund ja vielleicht einfach auf den Boden setzen. Und dann bin ich hingegangen und habe meine Holztiere ausgepackt. Und dann durfte sie sich für dieses Verhalten des Hundes ein Holztier aussuchen. Und das, was sie sich ausgesucht hat, war ein Elefant. Und dann wurde mir aber plötzlich klar, warum sie sich hilflos fühlt. Denn wenn ein Elefant auf ihr rumtrampelt, so hat sie das dann auch formuliert, der Hund trampelt auf ihr rum, dann ist das natürlich eine ganz andere Hausnummer als dieses Bild, das ich im Kopf hatte. Und das führt zu, also für mich auch zu einem ganz anderen Verständnis für diesen Menschen. Also wie sehr sie in Not ist. Und ich suche dann immer noch, welche Tiere würden unterstützen, also welche Tiere würden den Menschen unterstützen und welche Tiere würden den Hund unterstützen. Und eigentlich sind das alles Ressourcen, die den Tieren zugeschrieben werden, die da sind, ja, die in dem Menschen sind oder die auch in dem Hund sind, aber nicht in dieser Situation abrufbar. Und zum Beispiel jetzt bei dieser Frau war das dann so, dass wir diese so aufgestellt hatten. Und dann bei unserer nächsten Stunde habe ich nachgefragt, wie es denn ist mit dem aufs Sofa springen. Und dann war das gar kein Thema mehr. Sie konnte auch gar nicht so wirklich sagen, was sie denn verändert hat. Ja, also es verändert so eine innere Haltung. Also sie selbst hat sich für sich dann auch noch, also sie hat sich als Zebra gesehen, ja, als dummes Zebra, hat sie gesagt. Und die hat sich dann aber einen Fuchs ausgesucht, der dem Zebra helfen kann, weil das schlau ist. Und ich glaube, sie hat sich den Tiger noch ausgesucht, weil der schnell und kraftvoll ist. Und in anderen Situationen kannte sie den Fuchs, also dass sie da schlau ist. Und sie konnte auch sehr schnell sein wie der Tiger. Und das dann auf dieses Thema zu übertragen, das sie mit dem Hund hat, ja, das hat ihre innere Haltung so verändert, dass sie die Hündin auch auf den Boden setzen konnte. Also sie wäre jetzt überhaupt gar kein Typ gewesen, sowieso nicht, wäre auch nicht meine Empfehlung, dass sie den Hund da einfach runterschubst, sondern sie hat da einfach einen sehr entspannten Weg gefunden. Und die Hunde können das dann ja auch eher annehmen, wenn man so diese innere Haltung verändert, dann verändert sich ja auch im Hund was.
Also würdest du vielleicht auch dann zusammenfassend schon sagen, dass das Hundetraining eine hochpsychologische Angelegenheit ist?
Eine hochpsychologische, das finde ich jetzt ein bisschen übertrieben.
Hört sich für mich jetzt an. Vielleicht nicht hochpsychologisch, aber schon eine, auch eine psychologische Angelegenheit.
Also es hat eine psychologische Komponente, vermutlich. Ich würde das so als diesen spirituellen Anteil sehen, den ich da mit reinbringe. In der Psychologie geht es wahrscheinlich dann doch mehr darum, dass man sich das Problem genauer betrachtet und dass man andere Lösungen sucht, als das, was auf das, was ich komme. Aber natürlich hat es einen psychologischen Hintergrund. Ja, es ist eine Betrachtung von Anteilen, die im Menschen sind. Aber das zum Beispiel ist was, was ich überhaupt gar nicht thematisiere.
Okay,
verstehe. Ja, mir geht's um Ressourcen, mir geht's um Resilienz in beiden zu schaffen, sowohl im Hund als auch im Menschen. Und eben diese Selbstwirksamkeit, also die Bedürfnisse, die ich betrachte, sind Sicherheit, Selbstwirksamkeit, Bindung und Lust. Und da versuche ich, dass die sowohl beim Menschen als auch beim Hund alle erfüllt sind.
Ja, 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 ich wollte jetzt auch nicht den Anschein erwecken, dass es sich jetzt hier um ein psychologisches Werk handelt. Das ist ja wirklich ein Buch, was man sehr gut lesen kann, was jeder sehr gut lesen kann. Es ist kein wissenschaftliches Buch oder so in dem Sinne, sondern es liest sich wirklich sehr gut, auf jeden Fall.
Ja.
Liebe Susanne, ich möchte einmal ganz kurz auf deinen Hintergrund zu sprechen kommen. Ich habe es ja schon gesagt, du bist Hundetrainerin. Deine Hundeschule heißt, wenn ich das richtig verstanden habe, Septemberhunde. Warum eigentlich? Und seit wann machst du das schon?
Also Septemberhund, genau. Seit wann mache ich das? Ich mache das seit 1999, kam der Fitz zu mir, das war ein schwarzer Labrador-Rüde. Und mit ihm habe ich meine erste Hundetrainer-Ausbildung, das, was es damals halt gab, begonnen. Ist ja schon eine ganze Zeit her und in dieser ganzen Zeit hat sich viel, viel, viel in dieser Hundeszene verändert. Und er war etwas verhaltenskreativ, was man bei einem Labrador erstmal nicht denkt.
Nee, das stimmt.
Also auf jeden Fall ist er mir weggelaufen und hat Menschen angebellt mit einer sehr sonoren Stimme und er war ein schwarzer, großer Labrador. Das hat keinen Spaß gemacht und ich habe mir da Ärger eingeheißt. Und ich hatte auch wirklich Angst, dass ich irgendwann mit Maulkorb und Leinenzwang mit diesem Hund ende, weil mich irgendjemand anzeigt. Und dann hatte ich angefangen zu denken, ich lerne jetzt nur noch von diesem Hund. Also weil ich gemerkt habe, das, was ich in der Hundetrainerausbildung gelernt habe, das funktioniert einfach nicht bei dem Hund. Ja, da waren die Methoden noch ein bisschen aversiver, als sie heute sind. Aber es funktioniert bei dem Hund einfach nicht. Und dann habe ich gedacht, der Hund wird mir zeigen, was er braucht, um dieses Verhalten lassen zu können. Und so kam es praktisch zu meiner Sicht auf Hunde, also die wahrscheinlich schon vorher in mir angelegt war, aber ich wollte einfach diesen Hund verstehen und ich wollte die Lösung wissen für diesen Hund und für mich. Und ich wusste, dass wir beide diesen Weg zusammenfinden werden. Und den bin ich dann auch gegangen und ich habe ihn dann 6 Wochen an der Schleppleine gelassen, da kam er auch nicht weg. Und nach 6 Wochen konnte ich ihn aber wieder laufen lassen und er ist nicht mehr weggelaufen zu irgendwelchen Menschen. Genau. Und also ich habe es über Apportieren und über Spiel und sowas hingekriegt, aber überhaupt nicht über irgendwas Aversives. Das war so das, was der Hundetrainer damals gesagt hat, wie ich das lösen sollte. Und das war einfach gar nicht mein Weg.
Kann ich verstehen.
Genau, aber es geht ja um Septemberhund. Ja,
ja,
und
genau.
Deshalb ist so in den Jahren für mich das so gewachsen, dass ich dachte, Hunde haben alle eine Geschichte zu erzählen. Und wir sollten Hunden zuhören. Hunde möchten gesehen und gehört werden, so wie Menschen auch. Und Septemberhund ist so der Titel von einem Buch, in dem Geschichten von Hunden stehen oder die Geschichte des einen Hundes. Und das hat mir irgendwie total gut gefallen, dass das so eine Sammlung aus Geschichten von Hunden ist und das nennt sich Septemberhund.
Schön.
Deshalb sind nicht alle Hunde dieser Welt sollten Septemberhunde sein. Sie sollten gehört und gesehen werden. Ja, und September, ich bin im September geboren, das hat irgendwie gut gepasst.
Schön. Na klasse. Sehr schön, das hört sich doch toll an. Und wie geht's Fitz? Ist er betagt und lebt noch oder gibt es mittlerweile einen Nachfolger von ihm? Was hast du zu erzählen von deinem persönlichen Hundebesitzer-Dasein?
Der Fitz wäre ein großer Methusalem, wenn er noch leben würde. Er war 1999 geboren,
ja,
und ist dann 2014 gestorben.
Okay.
Und also er war so für mich wirklich ein großer Lehrmeister, was Hunde angeht. Also es gab noch einen zweiten Hund, den ich dann dazu genommen hatte. Der hieß Doolittle, der lebt auch nicht mehr. Das war so ein Luftikus und ein Sonnenschein dieser Welt. Also ein Hund, der unheimlich viel Freude bereitet hat. Und ich habe immer so gedacht, mein Gott, der Fitz, der ist so ein... Ich habe den immer so als englischen Aristokraten gesehen. Also so, ja. Und diese Aristokratie hat er immer dann verloren, wenn es um Fressen ging. Das war für mich so ein schönes Bild, ganz in Labrador-Manier. Aber ansonsten war der wirklich sehr souverän. Und ich habe auch gelernt, dass ich mit ihm eher auf Augenhöhe leben musste. Also so unterordnen oder sowas, das war bei ihm irgendwie nicht, das ging bei ihm nicht gut. Und der Doolittle war so ein völliger Sonnenschein und ich fand, der war immer so ein bisschen überbordend, wenn es um Emotionen ging in jede Richtung. Aber dieser Sonnenschein war einfach Wahnsinn. Also diese Freude, die dieser Hund gebracht hat, war wirklich, wirklich Wahnsinn.
Und nach Doolittle und Fitz hast du keine Hunde mehr selber gehabt?
Die Godiva habe ich jetzt.
Ah, okay.
Da schon, ja. Die Godiva ist ein Tierschutzhund. Sie war mehrfach vermittelt im Tierheim und ich bin da mit ihr gegangen. Sie hat also so ihre größte Baustelle ist wahrscheinlich ein autoaggressives Verhalten. Und das ist, also ich habe das ganz gut unter Kontrolle. Und für sie ist aber, merke ich auch, immer wieder dieses Thema Selbstwirksamkeit richtig, richtig wichtig. Also, dass sie merkt, dass sie Dinge richtig macht und wo sie gar nicht mit umgehen kann, ist, wenn man ihr irgendwie mal sagt, dass sie irgendwas falsch gemacht hat, also nein oder sowas, das wende ich bei ihr überhaupt gar nicht an, weil sie da in irgendwelche schwarzen Löcher fällt. Das weiß man ja nicht bei Tierschutzhunden. Was haben sie denn für eine Erfahrung gemacht? Was bringen sie mit? Und bei ihr habe ich wirklich nochmal ganz neu denken lernen, wie sensibel ein Hund sein kann und also wie schnell ein Hund in ein schwarzes Loch fallen kann. Wie genau ich mir Trainingsschritte überlegen muss, wie klein ich sie machen muss. Also auch da habe ich habe sie jetzt seit 4 oder fast 5 Jahren und habe da einfach nochmal wirklich extrem viel dazugelernt.
Toll, schön, dass du mit deinen eigenen Hunden so viel lernen kannst. Das ist doch klasse.
Ja.
Und dann sind die ja bei dir auch in den besten Händen, habe ich das Gefühl. Liebe Susanne, ich stelle meinen Interviewgästen immer eine Frage nach einer besonders schönen Geschichte, die entweder besonders witzig ist oder besonders herzerwärmend, die ihnen auf jeden Fall sehr in Erinnerung geblieben ist und die mit ihrem Projekt zu tun hat. Also hast du eine Geschichte, die du mit deinem jetzt geschriebenen Buch Das Hundetraining zwischen den Zeilen verbindest, die du mit uns teilen möchtest? Also außer die du vielleicht schon geteilt hast. Du hast ja von deiner einen Kundin erzählt. Vielleicht gibt es noch eine Geschichte.
Eigentlich ist es die Eingangsgeschichte, die ich im Buch beschreibe.
Okay, leg los.
Das ist mit dem Doolittle. Also ich war damals mit dem Fitz und mit dem Doolittle unterwegs. Und ich konnte mich immer auf die beiden verlassen. Also die sind nicht weggelaufen, die sind nicht jagen gegangen und die blieben auch immer in meiner Nähe. Und ich bin so gedankenverloren gegangen, beide Hunde waren hinter mir und dann drehe ich mich um und dann ist nur noch der Fitz da und der Doolittle war weg. Und das ist schon sehr seltsam gewesen, dass der einfach weg war. Und er kam auf Rufen dann auch nicht zurück. Und dann passiert das ja, dass eine relativ kurze Zeit gefühlt ewig wird, weil man nicht weiß, wo ist der Hund, wie weit ist er weg, kann er mich noch hören, mit was ist er beschäftigt. Und es steigen die unterschiedlichsten Emotionen in einem auf. Also bei mir ist das so, das ist bei Menschen ja auch unterschiedlich, aber bei mir ist es so, dass dann eher so Wut, wo ist jetzt dieser Hund? Und aber auch Angst, kommt er denn wieder? Also man hat ganz schnell so einen emotionalen Cocktail, der in einem hochkommt.
Kenne ich, ja.
Und dann kam er wieder und er hatte so ein, für diesen Hund, also das ist so ein Schafpudel gewesen, der hatte ein riesiges Stück Schinken, geräucherten Schinken in seinem Fang. Und also ich in meinem emotionalen Cocktail und der Hund kommt an mit diesem Schinken und dann weiß man ja erstmal eigentlich nicht, was macht man jetzt mit seinem Adrenalin, wie geht man jetzt mit diesem Hund um, eigentlich möchte man schimpfen und sowas. Und dann habe ich in die Augen dieses Hundes geschaut und diese Augen haben vor Freude und vor Stolz wirklich gestrotzt. Und dann dachte ich, was mache ich jetzt mit diesem Hund? Und irgendwie kam dann in mir dieses Gefühl, der Doolittle hat jetzt praktisch für unser Abendessen gesorgt. Also Perspektivenwechsel, das dachte ich, das kann diese Haltung dieses Hundes sein. Und es gibt für ihn offensichtlich nur die. Und dann habe ich ihm dieses Stück Schinken, was ich wirklich richtig, richtig eklig fand, in die Hand genommen und habe ihn gelobt dafür. Das ist so ein bisschen widersprüchlich. Also wenn mir das jemand erzählen würde, würde ich auch sagen, kannst du doch nicht machen mit einem Hund, der gerade weggelaufen war. Und also der hat das hinterher nie mehr gemacht. Aber es war für mich so, dieser Stolz und diese Freude in den Augen dieses Hundes zu sehen und auch gefühlt dieses Vertrauen, das er mir entgegenbringt, dass er mir dieses Stück Schinken abgibt und dass ich da vermutlich auch drauf aufpasse. Das ist so, also ich glaube, ich kann das gar nicht gut genug beschreiben, wie mich das damals berührt hat. Und das ist so eine Geschichte, die berührt mich immer wieder. Also wenn ich sie erzähle, dann denke ich, sehe ich immer wieder diese Augen dieses Hundes. Und ich glaube, da sollten wir öfters hinschauen. Was geht denn im Hund gerade vor?
Ja, das stimmt.
Und nicht nur formal zu denken, der Hund dürfte dieses oder er dürfte jenes nicht. Das ist so eine Geschichte, die mich sehr berührt und auch damals sehr bewegt hat, immer wieder bewegt.
Ja, man sieht es dir sogar an, das ist schön. Ja. Finde ich toll, dass du da so intuitiv gehandelt hast, ganz klasse. Was ich eben vergessen habe zu fragen, wann hat denn deine Hundeliebe begonnen? Warst du schon als Kind in Kontakt mit Hunden und hast sofort festgestellt, das will ich in meinem Leben nie mehr verlieren, ich möchte immer wieder mit Hunden zu tun haben? Oder wann ging das los?
Mit Hunden, ja, ich wollte immer einen Hund.
Aber hattest du auch schon immer einen?
Nein. Also ich hatte am Anfang, konnte ich meinen Vater mal überreden, dass wir eine Katze uns anschaffen. Also vielleicht so für Eltern, ich mag da gerade noch was mit auf den Weg geben, für Eltern, wenn Kinder sich unbedingt ein Haustier wünschen. Jetzt ist das natürlich schon lange, lange her und damals war das Verhalten noch so ein bisschen anders. Aber meine Eltern haben gesagt, ich bekomme kein Haustier, was ich haben kann, wären Hasen, also Kaninchen, und die werden aber auf den Winter geschlachtet. Und das fand ich echt damals richtig brutal. Wollte ich nicht. Ja, ich wollte ja kein Haustier, das dann geschlachtet wird. Aber ich konnte dann, als ich 5 war oder so, meinen Vater überreden, dass wir eine Katze mitnehmen. Und das war so mein erster Bezug zu einem Haustier. Und meinen ersten Hund hatte ich mit 16.
Ah, okay, also auch schon vor Fitz immerhin, ja?
Vor Fitz, genau. War damals ein Schäferhund, genau. Mit dem habe ich angefangen, so mit Schutzhundearbeit. Was ist da, also was anderes gab es damals irgendwie auch gar nicht.
Kommen wir zu meiner nächsten Frage. Die geht eigentlich immer nach einem Top-Tipp für Hundehalter. Ich weiß, das ist mit Sicherheit für jemanden wie dich, der sich so intensiv mit dem Thema befasst, schwierig zu sagen. Gibt es einen Tipp, wo du sagst, so, den möchte ich eigentlich schon doch ganz gern allen Hundehaltern mal mit auf den Weg geben?
Also mein Top-Tipp wäre immer die eigene Körpersprache kennenlernen.
Okay, das ist es. Ne? Was du eben gesagt hast, dass die Hunde halt nicht auf die Sprache oder die Töne hören, sondern eigentlich eher auf die Körpersprache. Deswegen ist es wahrscheinlich auch falsch, wenn ich meinen Hund anknurre, was ich manchmal mache. Ich sollte dann lieber einfach grimmig gucken oder irgendwie sowas. Ne?
Na, ich glaube, es wäre gar nicht so, weißt du, wenn du deinen Hund anknurrst, das fände ich jetzt gar nicht so falsch. Die Frage ist, ob deine Körpersprache dazu passt. Also immer, ob wir eine Kongruenz in dem haben, was wir sagen und was unser Körper spricht.
Okay. Das ist auf jeden Fall ein guter Tipp. Super.
Ja, und sich da immer bewusster darüber zu werden. Mhm. Ja. Sammy Mulchow, habe ich irgendwie auch ein Zitat von ihm in dem Buch. Mal gucken, ob ich es zusammenkriege. Der hat gesagt, du kannst aufhören zu sprechen, dein Körper spricht weiter. Er ist der größte Schwätzer aller Zeiten.
Okay, das ist wirklich richtig cool.
Ja, und so sollten wir das auch mal sehen. Das lesen die Hunde alles. Außerdem haben sie den lieben langen Tag viel Zeit, uns zu beobachten und uns genau kennenzulernen. Wahrscheinlich kennen uns unsere Hunde teilweise besser als wir selbst.
Ja, toll. Ja, das finde ich einen guten Tipp. Dankeschön. Ich komme zu meiner kurzen Schnellfragerunde und da geht es um dein Verhalten als Hundehalterin. Mhm. Und zwar Spaziergang mit oder ohne Leine? Beziehungsweise wie handhabst du das?
Ich wohne in der Stadt, da ist es generell mit Leine. Aber wenn ich weiter draußen gehe, dann springt mein Hund schon ohne Leine aus dem Auto.
Super. Darf dein Hund ins Bett?
Mein Hund geht ins Bett, wenn ich nicht da bin. Da decke ich das Bett immer ab, weil sie sich da wohler fühlt, wenn sie alleine ist. Und ansonsten nehme ich sie nicht mit ins Bett. Aber sie darf ins Bett. Also manchmal hole ich sie rein, aber sie schläft jetzt nicht bei mir im Bett.
Wie sieht's mit dem Sofa aus?
Auf dem Sofa hat sie einen angestammten Platz.
Hervorragend, sehr schön. Sympathisch. Was fütterst du? Trockenfutter oder was?
Ich fütter eine Mischung aus Trockenfutter und Nassfutter.
Das war's auch schon mit der Schnellfragerunde. Hervorragend. Du hast es überstanden. Liebe Susanne, wir kommen auch schon zum Ende des Interviews. Meine letzte Frage geht immer nach einem Buchtipp.
Die Bücher sind erhältlich bei booklooker.de, dem Marktplatz für Bücher.
Was bei dieser Episode ein bisschen, ja, klar ist, also wir wollen natürlich dein Buch, das Hundetraining zwischen den Zeilen, erschienen im Kühnhaus Verlag, empfehlen, weil ich finde es wirklich, wie gesagt, ich bin noch nicht komplett durch und habe es auch noch nicht komplett erfasst mit all seinen, ja, Dingen, die man darin so entdecken kann, aber ich finde es ein tolles Buch, was ich bisher mitbekommen habe und möchte das deswegen allen Hörerinnen und Hörern wärmstens ans Herz legen. Vielleicht ist es auch noch schön, dein erstes Buch sich mal anzugucken, Theaterspielen mit dem Hund. Gibt's es noch oder ist das mittlerweile schon ausverkauft?
Also Es gibt's nicht mehr offiziell im Handel. Es gibt noch so Restbestände, die man irgendwo kaufen kann. Man kann es auch bei mir kaufen. Ich habe auch noch welche. Und es gibt im Hundetraining zwischen den Zeilen auch zwei Verweise auf das Buch Theaterspielen mit dem Hund. Da ist es natürlich so, dass ich mehr Tipps gebe, wie man Tricks aufbaut. Also ich liebe Tricktraining.
Okay, also auch mit Sicherheit ein Buch, was zu empfehlen ist. Magst du uns vielleicht noch ein oder zwei andere Bücher empfehlen, die du selbst jetzt auch sehr gerne magst und die du meinen Hörerinnen und Hörern ans Herz legen kannst?
Also ein Buch, das mir spontan einfällt, das ist von dem Simon Prince, das Pavlov-Projekt. Das ist eher sehr trainingstechnisch und vielleicht für mich gar nicht so typisch für die Art und Weise, wie ich Hundetraining sehe. Ich fand aber die Art und Weise, wie Simon da dran geht, sehr, sehr interessant. Also interessant wirklich als wertschätzendes Wort. Und was er da alles erklärt und zu welchen Fähigkeiten er, also was er aus Hunden rauskitzeln kann, was möglich ist. Das ist jetzt nicht so gerade mein Feld, mit dem ich mich beschäftige, aber das fand ich wirklich sehr, sehr bemerkenswert. Und ich finde ihn als Person auch einen sehr bemerkenswerten Menschen.
Schön.
Und ein zweites Buch. Also wenn ich jetzt so drüber nachdenke, dann ist es so dieser Bestseller eigentlich, Das andere Ende der Leine? Finde ich, kann man immer gelesen haben. Und dazu, das gibt total viele gute Hundebücher. Aber wenn ich jetzt so, was kommt mir direkt in den Sinn, dann sind es die beiden.
Super, dann nehmen wir die beiden doch als Buchtipps auf.
Ja. Also vielleicht so ein Hinweis zu dem Buch Das Hundetraining zwischen den Zeilen noch. Es ist tatsächlich, wie du vorhin gesagt hast, es ist ein Buch, das man mehrfach lesen kann oder in kleinen Etappen lesen kann. Und am Anfang dachte ich, ja, da sind jetzt nicht so viele Beispiele oder Übungen oder so drin. Es ist ja mehr ein Buch, das so beschreibend ist. Und das Feedback war immer wieder, dass so viele Beispiele drin sind und so viele Übungen, die man erstmal machen muss. Und dann wurde mir erst bewusst, was ich da alles reingepackt habe an Dingen, die man ausprobieren kann. Und so die Einladung an die Zuhörer und Zuhörerinnen, da wirklich sich das rauszupicken, was für einem selbst passt. Also es ist wirklich richtig viel drin, was man ausprobieren kann.
Auf jeden Fall, das kann ich nur bestätigen. Insofern vielen Dank noch für diesen abschließenden Hinweis. Liebe Susanne, vielleicht weisen wir auch nochmal darauf hin, wo man weitere Informationen zu dir finden kann. Falls man noch an Septemberhund interessiert ist, findet man dich ja auch im Internet, richtig?
Genau.
Also einfach www.septemberhund.de?
Genau, www.septemberhund.de. Und dann findet man da alles, wie man Kontakt zu mir aufnehmen kann und was ich so mache.
Schön, das freut mich. Dann vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit für dieses Interview genommen hast. Vielen lieben Dank für dieses tolle Buch, in dem ich mit Sicherheit noch viel schmökern werde und in dem ich noch viel tolle Sachen zwischen den Zeilen finden werde und auch in den Zeilen natürlich. Susanne, du machst das ganz toll. Mach weiter so. Am liebsten würde ich mal zu dir zum Hundetraining kommen, aber ich glaube, es ist ein bisschen zu weit weg für mich. Insofern allen Leuten, die da in der Umgebung wohnen, vielleicht solltet ihr euch das mal überlegen. Und Susanne, wir sprechen uns spätestens, wenn du dein nächstes Buch schreibst, okay?
Spätestens dann. Vielen Dank, Wirte, dass ich hier im Podcast sein konnte. Und ich arbeite tatsächlich auch online.
Ah, okay. Also wenn ich da doch noch ein schwerwiegendes Problem mit meiner Lola haben sollte, dann kann ich mich auch online bei dir melden. Cool. Super, vielen lieben Dank. Mach's gut und wir hören uns. Bis dann. Tschüss.
Bis dann.
Und ich sage auch vielen Dank fürs Zuhören heute. Hat euch dieser Podcast gefallen, dann teilt ihn doch mit euren Freunden und gebt mir eine 5-Sterne-Bewertung, denn nur so werden auch andere Hundefreunde auf den Podcast aufmerksam. Nun knuddelt euren Hund und gebt ihm ein Leckerchen und sorgt für ein Schwanzwedeln. Bis zur nächsten Folge. Wuff und tschüss.